Also heute schauen wir uns, wie der Frank schon gesagt hat, die nächste Passage in der Bergpredigt an. Und ich lese vor aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, vor 2 Wochen hat Andreas Freudenberg eben die Einleitung in die Bergpredigt gemacht. Und wir haben uns die ersten Verse angeschaut. Und wer das verpasst hat, ich kann es nur empfehlen, hört es unbedingt nach. Bergpredigt, die größte Rede Jesu. Sehr viele, sehr herausfordernde Inhalte. Und die Einleitung zum richtigen Verständnis, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Für heute möchte ich es nur kurz zusammenfassen, mit dem einen Satz. Jesus, König und Messias, erklärt seinen Nachfolgern die Grundsätze seines Reiches. Und er startet diese Ausführungen, diese Erklärungen mit den Seligpreisungen, wo er menschlichen Eigenschaften und menschlichen Werten einen neuen Wert zumisst. Und im Kern davon steht, dass wir dann glückselig sind, wenn wir geistig arm sind, wenn wir zu Gott kommen und sagen, hey, ich habe eigentlich gar nichts. Und Gott dann zu uns sagt, es ist okay, in Jesus habe ich alles für dich gemacht. Dann sind wir glückselig. Und in den Versen 13 bis 16 knüpft Jesus jetzt direkt an diese Seligpreisungen an. Und er gibt uns da eine Tatsachenbeschreibung, eine Warnung und eine Aufforderung, die wir uns dann heute anschauen werden. Und so wie die ganze Bergpredigt an seine Nachfolger gerichtet ist, so ist das auch die heutige Textstelle. Aber ich möchte es noch ein bisschen spezifischer formulieren. Die heutige Textstelle richtet sich ganz besonders an alle Glückseligen. Also hängt ganz intensiv mit dem vorangegangenen Text zusammen. Wir starten mit der Faktenbeschreibung. Und zwar heißt es am Anfang, ihr seid das Salz der Erde. Und ein bisschen weiter unten, ihr seid das Licht der Welt. Und die Formulierung ist da schon sehr aussagekräftig, weil nicht steht, ihr sollt das Salz der Erde sein oder ihr könntet jetzt das Salz der Erde sein, wenn ihr euch redlich bemüht, sondern da steht, ihr seid. Also als Christ wird man da vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne jegliches Mitspracherecht. Es ist ganz einfach so. Jesu Gegenwart in uns verändert uns, macht uns zu Licht, macht uns zu Salz, macht uns zu was Einmaligen. Und Licht und Salz sind sehr positive Bilder. Und das ist gerade im Kontext der Seligpreisungen davor sehr spannend zu sehen, weil dort aus menschlicher Sicht eigentlich ein ärmliches und trauriges, man könnte vielleicht sogar sagen Weichei, beschrieben wird in diesen Seligpreisungen. Und da ist jetzt von Licht und von Salz, also von was Positivem, die Rede. Und das ist eben genau der Punkt, wo es menschlich gesehen ärmlich ausschaut, wenn man sagt, ich habe nichts zu bringen, ich kann gar nichts leisten. Aber Gott sieht in dem was Wunderschönes. Und in dem liegt das Potenzial, dass wir mit Gott die Welt verändern. Also wir steigen bei dieser Faktenbeschreibung am Anfang sehr positiv aus. Durch und mit Gott sind wir was Wunderbares. Und da dürfen wir uns drüber freuen. Gleichzeitig aber, es ist so, eine Lampe schaltet man nicht ein, damit es die Lampe hell hat, oder? Und Salz gibt man denn ins Essen, damit es das Salz schön warm hat, sondern damit das Essen gewürzt wird. Also Salz und Licht haben eine Wirkung auf die Umgebung, sie wirken nach außen hin. Zum Beispiel in Äthiopien, das Ursprungsland vom Kaffee, da wird Kaffee so gebraut, in so einer kleinen Kanne am Feuer und man sitzt im Kreis drumherum. Und der Kaffee wird mehrmals aufgebraut. Und in einem von dieser Braugänge, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite ist, gibt man klassischerweise Salz in den Kaffee rein. Und ich sage euch, das hat eine Wirkung. Du nimmst den ersten Schluck und du denkst, ich glaube, da ist Salz drinnen. Also es bleibt nicht verborgen. Es hat eine Wirkung nach außen. Und da sagt uns ja die Formulierung in dem Text schon, da steht das Salz der Erde und das Licht der Welt. Da ist ein Bezug da, da ist eine Richtung da, wie das wirken soll. Genau, und so ist es zwar wichtig und gut, dass wir uns darüber freuen, dass Gott uns edelt, uns zu Licht und Salz macht, aber im Kern geht es da natürlich überhaupt nicht um uns. Es geht nicht um unsere Befindlichkeiten, sondern darum, dass Gott mit uns und durch uns die Welt, in der wir leben, verändern möchte. Und so wie Licht und Salz ihre Umgebung auf eine einzigartige Art und Weise verändern, so verändern auch Christen ihre Umgebung auf einzigartige Art und Weise, wie Salz im Kaffee. Ist wirklich einzigartig, könnt ihr es nachher ausprobieren. Genau. Konkret komme ich dann noch später drauf. Vorher möchte ich mir noch die Warnung anschauen, die wir in dem Text sehen. Ich lese es noch einmal aus Vers 13 vor. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Der Hintergrund, das Salz damals ist vor allem aus dem Toten Meer gekommen und war einfach verunreinigt mit verschiedenen Dingen wie Gips und anderen Sachen, was dazu geführt hat, dass es mit der Zeit seine Würzkraft verloren hat. Und das ist Jesu Warnung, so wie ich sie da verstehe. Er sagt, verliere nicht das, was dich salzig macht. Und er spricht diese Warnung, glaube ich, auch im Kontext von Verfolgung. Wir sehen das, wenn wir uns die Verse 11 und 12 direkt vor dieser Textstelle anschauen, und ich lese es noch einmal kurz vor, wo Jesus sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Genau. Also ich glaube, dass man diese Warnung eben im Kontext von Verfolgung verstehen muss oder soll. Jesus sagt uns das. Wir werden verfolgt werden, wir werden geschmäht werden, wir werden verleumdet werden, wenn wir zu ihm stehen und für ihn würzen, für ihn leuchten. Und das kann abschreckend sein und uns gegebenenfalls zu dem Schluss bringen, dass Jesus uns das nicht wert ist. Aber eben das, was uns würzig macht, ist diese Beziehung zu Jesus, wo wir von ihm abhängig sind. Und wenn wir das verlieren, ganz egal aus welchem Grund, dann haben wir nichts mehr zu bieten. Dann erfüllen wir unsere Bestimmung nicht mehr und sind so nutzlos wie Salz, das nicht mehr würzt. Also ohne Jesus haben wir dieser Welt nichts zu bieten. Jesus schließt dann an mit einer Aufforderung. Und zwar sagt er, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Eigentlich sagt er, niemand stellt ein Licht unter den Scheffel. Ich verstehe es als Aufforderung. Licht soll auf den Leuchter gestellt werden. Wie eine Stadt, die auf einem Berg liegt und die in der Nacht schon von weit her leuchtet und sichtbar ist, so soll ein Christ sein oder ein Glückseliger sein in dem Kontext. Und das ist eigentlich ja nur logisch. Alles andere wäre widersinnig. Ich finde, die Formulierung allein suggeriert es da ja schon. Das ist ein bisschen so, als würde was Absurdes beschrieben werden. Nicht? Man zündet ja nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel. Tut man einfach nicht. Das ist ein Blödsinn. Das ist eigentlich ein recht simples Bild, aber hat doch einen sehr tiefsinnigen Hintergrund. Eben genau dieses Prinzip. Wenn wir geistig arm zu Gott kommen, dann macht er uns zu seinen Kindern. Und das verändert uns in unserem tiefsten Inneren. Unser ganzes Wesen verändert es. Wir werden zu einer neuen Schöpfung. Und diese neue Schöpfung hat eine neue Natur, hat eine neue Wesensart. Sonst wäre es ja nicht anders als vorher. Und die Natur der neuen Schöpfung ist es, Jesus auszustrahlen. Das ist das, was sie natürlicherweise macht. So wie ein Amsel an einem Regentag singt, so strahlt ein Christ natürlicherweise Jesus aus. Und das Strahlen zu unterbinden ist dann eigentlich was Unnatürliches, was nicht passt. Also genauso unnatürlich wie eine Lampe anzuzünden und sie dann unter ein Tongefäß zu stellen. Genau, also gemäß Gottes Plan als Inneneinrichter gehört eine Lampe auf einen Leuchter. Und gemäß seinem Plan sind Christen dazu designt, von ihrem Wesen her dazu bestimmt, zu leuchten und zu salzen, damit es einen Einfluss hat auf alle um sie her. Also es ist unser Auftrag, anderen das zu zeigen, was in uns steckt. Und dass Jesus davon spricht, dass man das Licht nicht verstecken soll, zeigt, glaube ich, wie gut er Menschen uns kennt. Ich denke, das ist einerseits im Kontext von Verfolgung relevant, den ich vorher schon angesprochen habe, wo er uns sagt, dass wir damit rechnen müssen, dass wir verfolgt und geschmäht und verleumdet werden, wenn wir zu ihm stehen. Aber er sagt uns auch, dass das kein Problem ist. Er sagt, hey, freut euch drüber, jubelt drüber, wenn das passiert. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, der uns helfen kann, im Alltag für Jesus zu leuchten. Dass man sich das einfach vorher schon bewusst macht. Wenn ich jetzt was sage, werde ich dafür wahrscheinlich angefeindet werden. Aber es ist kein Problem, sondern es ist gut. Beziehungsweise viel mehr noch, ich darf mir sogar glückselig nennen, wenn es passiert, wie wir es im Vers 11 gelesen haben. Und ja, ich glaube, es ist ja irgendwo logisch, dass das passiert, nicht? Wenn man ein Licht an einen Ort bringt, wo vorher noch nie Licht geschienen hat, dann wird der Ort wahrscheinlich nicht perfekt sauber und aufgeräumt sein, sondern dann wird im übertragenen Sinn da jede Menge Unordnung und Schmutz zum Vorschein kommen. Und das ist unangenehm und das stößt auf Ablehnung, wenn das, was jemand immer schon gewohnt war, auf einmal ja, als was Unordentliches oder als was nicht gut ist, dargestellt wird. Genau. Aber eben gerade da ist es besonders wichtig, ein Licht zu sein. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, noch viele andere Gründe, die es uns zur Gewohnheit machen, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen. Und ich habe ein paar genannt, die ich selber sehr gut kenne. Zum Beispiel so die Überlegung, ist eine Situation wirklich passend, jetzt was zu sagen? Wir diskutieren das im Hauskreis immer wieder. Zum Beispiel, wenn auf der Uni in einer Vorlesung was gesagt wird, wo man sich so denkt, so, Gott sieht das aber anders, das ist eigentlich ein ziemlicher Schmarrn, was du da gerade sagst. Ist es passend, da was zu sagen? Oder bringt man da quasi nur jeden grundsätzlich gegen das Christentum auf und jeder ist nachher dann auch gar nicht mehr bereit, in einem persönlichen Gespräch vielleicht irgendwie mehr zu hören? Oder redet man sich das nur ein und hätte eigentlich eine gute Möglichkeit, Licht zu sein? Finde ich sehr schwierig zu sagen. Oder was ich auch dann rückblickend immer wieder merke, dass ich in der Arbeit zum Beispiel was erzähle und dann sage ich so, ja, und da bin ich sehr dankbar dafür, wie das gelaufen ist. Und ich sage nicht dazu, wem ich dankbar bin. Weil ich mir denke, ja, das passt jetzt irgendwie nicht so oder schon wieder Gott oder versteht das eh nicht, was ich damit meine. Ich lasse einfach die Möglichkeit weg, dass jemand Gott in meiner Geschichte sieht. Oder genauso, wenn man was Gutes macht, habe ich mir gedacht, zum Beispiel, wenn man in einem Geschäft mal zu viel Geld rauskriegt oder irgendwas nicht gescannt wird und man das nicht zahlt und man geht zurück und sagt, hey, kriegt's noch Geld von mir zurück? Die Leute freuen sich üblicherweise und bedanken sich, aber sie bedanken sich bei mir und nicht bei Gott, so wie es in Vers 16 eigentlich steht, nicht? Die Menschen sehen eure guten Werke und preisen euren Vater im Himmel. Aber wie sollen sie auch, wenn ich ihnen nicht sage, dass ich jetzt zurückgekommen bin, weil Gott mir gesagt hat, das ist das Richtige. Also ich denke, auch da hat man einfach die Möglichkeit, Dinge, die man sowieso erzählt oder tut, einfach richtig zu referenzieren und in den richtigen Bezug zu setzen. Ja, für mich der größte Punkt ist sicher einfach Angst, was andere denken, wenn man jetzt vielleicht schon wieder mit dem Glauben anfängt. Ja, ganz einfach Menschenfurcht. Genau. Für mich ein Riesenpunkt. Und ich glaube, oft ist es einfach eine Einbildung, dass man sich das einredet, das, was man zu sagen hat, wird nicht akzeptiert werden oder ist vielleicht unpassend. Und immer wieder macht man dann doch die Erfahrung, wenn man was sagt, dass es eigentlich sehr positiv aufgenommen wird. Dass die Leute sich freuen, wenn jemand zu konservativen Werten steht, sage ich jetzt einmal. Oder das auch als positiv wahrnehmen, wenn jemand einen aktiven Glauben hat. Also da muss das nicht so sein, wie man das wahrnimmt. Genau. Also vielleicht geht es euch nicht so, das wäre natürlich super, aber allen anderen und mir voran möchte ich euch Mut zusprechen, dass man den Scheffel wegnimmt und das Licht ausstrahlen lässt. Und ich glaube, wir können uns das da sehr viel stärker bewusst machen, dass wir den Menschen ja was zu bieten haben. Das ist nichts Kleines, nichts Nebensächliches, was man mal am Nebensatz vielleicht irgendwie erwähnt, sondern das ist was Einzigartiges. Das ist so einzigartig wie Licht in einem dunklen Raum, wie Salz in einem faden Essen. Das ist was absolut Großartiges, das wir den Menschen anbieten können. Es ist eine persönliche und eine intime Beziehung mit Gott und ein ewiges Leben mit ihm gemeinsam. Und das ist was, was niemand sonst anbieten kann und was man nirgendwo sonst bekommt, als nur bei Gott. Das ist das, was wir den Menschen anbieten können. Ein bisschen so wie mit einem Angebot, ja, da denken müssen wir dann an unser Haus. Wir haben da einige Angebote gekriegt von Firmen und zum Teil sind da gute Angebote dabei. Und wir werden die auch in Anspruch nehmen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Jessica und Timotheus sagen, sie wollen bei ihrem Haus auch die Fenster tauschen, dann hilft ihnen das nichts, wenn ich ihnen jetzt mein Angebot gebe und sie gehen zu der Firma und sagen, hey, ihr habt ein Angebot, wo steht, ihr macht es für 25.000 Euro, bitte macht es bei meinem Haus auch. Funktioniert nicht. Sondern im Gegenteil, in ganz vielen von diesen Angeboten, die wir kriegen, steht drinnen, es ist untersagt, das Angebot weiterzugeben, damit ja keiner mitkriegt, was da quasi drin steht und irgendwie eine Verhandlungsbasis hätte oder so. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Er gibt uns ein wirklich gutes Angebot, das wir dann eigentlich voller Stolz und voller Freude weitergeben können. Ich habe gedacht, ganz blöd, wenn ich dir einen Stapel Zettel gebe, wo drauf steht, jeder, der einen Zettel unterschreibt, kriegt ein Auto geschenkt. Wie viele Menschen wirst du diesen Zettel in die Hand drücken? Aber wir können unseren Nachbarn und unseren Familien und unseren Freunden was viel Besseres anbieten als ein Auto. Wir können ihnen eine persönliche Beziehung mit Gott anbieten. Mit allen Auswirkungen, die das hat, mit dem Frieden, den er schenkt, die Freude, die er gibt, die Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung und so weiter. Also Gott schenkt uns Beziehung und aus der Beziehung heraus ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, Licht zu sein, heißt da das in einem persönlichen Zeugnis weiterzugeben, wie wir das erleben, dass Gott unsere Leben hell macht. Ganz konkret und praktisch für Menschen greifbar. Aber so war das in meinem Leben, das war die Situation und das hat Jesus draus gemacht. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, wenn man jetzt in einer gesellschaftlichen Diskussion steht, vielleicht tatsächlich in einer Diskussion ist und also auf die Schnelle gefordert ist, irgendwie sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen und für seinen Glauben oder für das Christentum einzustehen, dann ist das vielleicht als Argument sehr wenig greifbar. Damit kann man auf die Schnelle wahrscheinlich niemand was anfangen, wenn man sagt, Gott schenkt dir Friede. Und darum habe ich versucht, ein paar handfeste Dinge zu listen, wo Jesus Licht und Salz ist, die ganz konkret und greifbar sind und die unser Leben hell machen und wo wir vor anderen auch dafür einstehen können und was wir ihnen quasi bieten können. Und ein ganz großer Bereich, denke ich, sind da einfach Werte, die wir vertreten dürfen, die Jesu Charakter, Jesu Person widerspiegeln. Ich habe ein paar gelistet, die einfach in unserer Gesellschaft sehr oft angegriffen werden. Allen voran habe ich jetzt die Ehe genannt. Was mir aber immer wieder so geht, wenn man ein Ehepaar sieht, die seit 20, 30, 40 Jahren verheiratet sind und mit denen redet und die erzählen, was für Schwierigkeiten sie gehabt haben und wo sie sich gemeinsam durchgekämpft haben und wo sie einander vergeben haben müssen und so weiter, dann finde ich, ist das was Wunderschönes, oder? So das Endprodukt einer Ehe nach 40 Jahren ist genial. Und nicht nur nach außen was Wunderschönes, sondern ich denke mir immer, für die zwei Menschen ist es ja auch das Allerbeste. Was wäre gewesen, wenn sie sich vor 20 Jahren entschieden hätten, es sein zu lassen? Oder eben Ehe so zu leben, wie es die Gesellschaft vorgibt. Man macht es halt, solange es passt und dann nicht mehr. Was sie alles verpasst hätten, dann werden sie nie an diesen Punkt kommen, wo man ja sowas Wunderschönes hat. Und ich glaube, ganz eng damit verbunden hat das Thema Sexualität, mit dem sich Gott wirklich was Wunderbares ausgedacht hat. Und das heute aber im Namen der Freiheit irgendwie völlig verzerrt und verbogen wird und wo das eher zu einem einsamen Konsumgut gemacht wird und nicht diese erfüllende Hingabe bedeutet, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Auch da bietet er was viel Besseres an. Andere Dinge, Familie, eigentlich die Keimzelle einer gesunden Gesellschaft, wo Werte übermittelt werden, wo ja, Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können und zu gesunden Erwachsenen im Idealfall heranreifen können. Die ganze Gesellschaft prägen dadurch. Oder Ehrlichkeit, ich glaube, ein Wert, der immer mehr an Bedeutung verliert, vielleicht gerade wenn es dann um Steuern geht oder dass man mal irgendwo was schwarz zahlt. Aber wenn Ehrlichkeit verloren geht, das ist was, das zwingt ganze Staaten in die Knie mit massiven negativen Auswirkungen für alle. Also wenn ich es richtig mitgekriegt habe mit Griechenland vor ein paar Jahren, natürlich, wenn jede Menge Leute Pension beziehen für jemanden, der seit 10 Jahren tot ist, irgendwer muss das zahlen, nicht? Also das sind einfach so Dinge, wo Ehrlichkeit im Kleinen doch eine große Auswirkung hat und eine wesentliche Verbesserung für alle ist. Genau. Ein paar andere Stichworte, die ganze Gender-Thematik, von mir aus gerne Gender-Wahn, Abtreibung und so weiter. Also es gibt echt so viel, wo Jesus uns bessere Optionen aufzeigt und anbietet. Das Wichtige dabei ist, es sind bessere Optionen, nicht einfachere Optionen, heutzutage oft verwechselt. Genau. Ja, und wenn es da um Werte geht, sind wir, glaube ich, auch herausgefordert, dass wir da persönlich echt eine harte Position beziehen und das auch in Kauf nehmen, damit anzuecken, zur Wahrheit zu stehen und einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, dass uns das auch als Gemeinde trifft. Ja, Licht und Salz ist das, was wir der Welt anbieten können. Und wenn wir das der Menschheit vorenthalten, haben wir eigentlich gar nichts. Dann stehen wir mit leeren Händen da. Und ich glaube, dass es deshalb heute mehr als je zuvor notwendig ist, dass man nicht alles, was so gesagt wird, einfach stehen lässt. Und sie vielleicht denkt, ja, ist eigentlich ein Blödsinn, aber es passt jetzt gerade nicht, was anderes zu sagen. Sondern dass man sich echt hinstellt und sagt, hey, sei ein Blödsinn, sei ein Schaß, woher hast du diesen Mist? Gerne ein bisschen liebevoller formuliert, dass es angenommen werden kann. Aber wenn es sein muss, echt beinhart zu sagen, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Und Jesus ist uns da drin ein großes Vorbild. Er ist massiv angeeckt und er hat die Leute massiv gegen sich aufgebracht. Aber er ist kerzengrad zu dem gestanden. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil woher sollen es die Leute auch wissen, wenn man es ihnen nicht sagt? Und wenn wir als Gemeinde und persönlich auch diese harte Position nicht einnehmen, dann könnte man sich überhaupt fragen, irgendwie so, welchen Anreiz hat das Christentum dann eigentlich, wenn es eh gleich ist wie alles andere? Wenn es keinen Unterschied macht? Oder vielleicht auch, wenn einfach niemand den Unterschied kennt, weil die Christen alle so leise sind und nichts dazu zu sagen haben, wie es eigentlich besser laufen könnte. Natürlich geht es dabei jetzt nicht vordergründig um die Werte an sich. Ehrlichkeit ist schön und gut, aber Ehrlichkeit allein, darum geht es nicht, sondern es geht natürlich um Jesus im Zentrum. Aber eben diese Werte spiegeln seine Gegenwart wieder. Und da, wo wir Jesus anbieten, müssen wir auch ganz klar alles ablehnen, was ihm entgegensteht. Weil wo Licht ist, kann keine Dunkelheit bestehen. Und ich glaube, dass uns da auch die Warnung noch einmal trifft von vorher. Ein Christentum ohne Jesus und ein Christentum ohne klare Stellungnahme zu dem, was ihm entspricht, ist wie fades Salz, das man eigentlich als unbrauchbar rauswerfen kann. Genau, das war so der Bereich der Werte, wo wir viel zu bieten haben. Ich glaube, in anderen Lebensbereichen können wir Jesu Licht den Menschen weitergeben. Er bietet ein Ziel an. Er bietet in einem komplett ungewissen Universum einen absoluten Fixpunkt, auf den man sie beziehen kann, der Verlässlichkeit gibt. Er gibt Halt in Krisen, er spendet Trost. Wir finden bei ihm Vergebung und wir können bei ihm auch vergeben lernen. Wir können lernen, Zorn und Hass und Verletzungen in unserem Leben loszuwerden und heil zu werden. Er ist da in Einsamkeit, in Trauer, in Verzweiflung, in Krankheit. Es gibt so viele Bereiche, wo Jesus einen Unterschied macht. Und schlussendlich können wir Jesu Licht auch weitergeben, indem wir gute Werke tun, wie es im Vers 16 beschrieben wird. Und gute Werke gibt es viele. Ich glaube, dass da ganz besonders die aus den Seligpreisungen gemeint sind. Das ist Sanftmütigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit und Friedfertigkeit. Also wenn wir zum Beispiel Menschen mit Barmherzigkeit begegnen, wo das unerwartet ist oder aus menschlicher Sicht vielleicht sogar unmöglich ist, dann kann das sehr deutlich auf Gott hinweisen. Ganz besonders dann, wenn man es dazu sagt, dass man um Gottes Willen jetzt barmherzig ist. Genau, also sehr viele Bereiche, wo wir Salz und Licht anbieten können. Und ich möchte es noch einmal betonen, es ist wirklich wichtig, dass das immer in Abhängigkeit von Jesus passieren muss. Weil ohne ihn ist das Salz fad und das Licht aus. Und ohne ihn sind es einfach nur leere Werte. Und ich finde das so cool mit dieser Kinderstundenantwort. Kennt ihr alle nicht? Jesus ist immer die richtige Antwort. Ich bin überzeugt davon, dass das so ist. Aber ich glaube, wichtiger Teil davon, Salz und Licht zu sein, ist, dass man diese Antwort ins Leben der Menschen hinein übersetzt. Also wenn jemand ein Problem hat, muss ich ihm das erklären können. Inwiefern ist Jesus die Antwort auf dieses Problem? Inwiefern ist er da, wenn du mit einem Nachbarn Ärger hast? Was hat das miteinander zu tun? Wenn dein Leben gerade gut und schön ist, was hat Jesus damit zu tun? Inwiefern ist er da die Antwort? Oder wenn wer traurig ist, weil die Katze gestorben ist, was hat Jesus damit zu tun? Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist, oder ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber ich glaube, es ist gut, sich das einmal zu überlegen, wie man das gut darlegen kann und den Menschen näher bringen kann. Genau, eben gerade das Beispiel mit der Katze, vielleicht nicht sehr naheliegend, aber ist mir neulich so passiert, wo ich wem erzählt habe, wie es uns mit dem Haus so geht, und dann mir halt gesagt habe, ich vertraue schon darauf, dass Gott das gut machen wird. Und als Antwort habe ich dann von ihr gekriegt, sie wird sich auch wünschen, dass sie so eine Zuversicht hätte, weil heute in der Früh ist ihre Katze überfahren worden. Und das ist richtig zach. Und ich war in der Situation nicht darauf vorbereitet, da jetzt eine Übersetzung zu liefern, inwiefern Jesus jetzt was mit ihrer Katze zu tun hat. Und eigentlich voll schade. Und ich hätte eigentlich sehr gern eine Antwort da gehabt. Genau. Also es gibt einfach sehr viele Situationen, in denen wir mit Worten und mit Taten Licht und Salz sein können. Unbegrenzt vielfältig eigentlich. Und man kann sich das nicht alles im Vorhinein überlegen. Manches ist wahrscheinlich gut, wenn man auch konkrete Situationen anstehen hat, dass man sich das überlegt, wie begegne ich dem, was sage ich dem. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man das in ein regelmäßiges Gebet mitnimmt, dass man den Mut bekommt, was zu sagen, dass man die richtigen Worte bekommt, wenn es soweit ist. Und ich glaube auch ganz wichtig, dass man einfach immer mehr ein Bewusstsein kriegt für dieses unglaubliche Angebot, das wir haben und das wir den Menschen weitergeben dürfen. Dass das was Großartiges ist und dass ja, uns das aufbaut und stolz macht, das weitergeben zu können. Und ob es dann schlussendlich angenommen wird, ist eh jedermanns eigene Entscheidung. Das haben wir nicht in der Hand. Und abschließend möchte ich einfach jeden, den es da heute vielleicht betrifft, sehr herzlich dazu einladen, zu einem Leben in diesem Licht, das nicht fad ist, sondern das gewürzt ist mit der Gegenwart von dem ewigen Gott. Weil so ein Leben bekommt man wirklich nirgendwo anders. Amen.